Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tatü, tata, da sind wir wieder. Heute wieder eine Woche früher als gedacht, denn wir wurden wieder bezahlt, um über ein Thema zu sprechen. Schön und herzlich willkommen bei Autokino 172, glaube ich. Ja. Ich sitze im langweiligen Aschaffenburg und Christian sitzt im schönen Frankreich. Hallo Christian.
Hallo Max, grüß dich. Liebe Grüße aus Frankreich. Auch hallo an alle HörerInnen. Hallo.
Christian, wie ist es?
Ja, ist gut. Ich bin sitze hier im in einem französischen Herrenhaus, irgendwo zwischen Dijon und Paris. Es ist absolut im Outback, also niemand, hier geht nichts drumherum. Es ist nicht mal so, dass man sagt, hier ist so eine Kneipe oder ein Restaurant, das man sich mal setzen könnte. Es ist wirklich ganz, ganz traurig tatsächlich auch. Also es ist gar nicht schön. Sobald man von unserem Gelände runterkommt, ist man wirklich so... Das ist schon auch so ein bisschen, das ist hier auch eine traurige Gegend, das sage ich ganz ehrlich. Und man muss so, wir wollen heute mal in ein Restaurant, das kannst du dir auch nicht vorstellen, ich bin jetzt schon eine Woche im Urlaub und heute wollen wir mal einmal in ein Restaurant. Und dann müssen wir eine Stunde 17 fahren, um zu einem okayen Restaurant zu kommen. Es ist sehr, sehr, sehr,
wohin
sehr...
Wohin fahr da? In Rainforest Café? In Disneyland? Oder?
Nee, aber es ist wirklich, ich bin auf dem Hinweg natürlich am Disneyland vorbeigefahren und da habe ich an dich gedacht.
Ist es hinterm Disneyland?
Es ist weiter weg als Paris. Ja, auf jeden Fall. Wir sind an Paris vorbeigefahren. Es ist, wie gesagt, im Burgund. Das ist schon so ein Weinanbaugebiet, aber es ist eine sehr ärmliche Gegend. Ich muss sagen, es ist ja so hier gerade Stichwahl zwischen Macron und Le Pen. Und Le Pen ist ja so die, ich sag mal, also ganz vereinfacht ausgedrückt, so ein bisschen hier der Trump. Und man fragt sich natürlich immer, wie kann sowas dazu kommen? Und man weiß natürlich, dass so Rechtsextreme bekommen immer mehr Zuwachs dann, wenn es um ein Land nicht so gut steht. Und ich dachte immer, Frankreich, da ist alles tippitoppi. Aber ich sag dir, no joke, in dieser Area hier ist gar nichts tippitoppi. Es ist alles heruntergekommen. Also die Straßen sehen nicht gut aus. Man merkt richtig, du gehst im Supermarkt einkaufen, da fehlen so Fliesen im Supermarkt. Und also es ist alles nicht so geil. Es ist sind sehr, sehr ärmliche Verhältnisse. Das siehst du ja schon, wenn du so durch die Stadt fährst, auch an den Autos, die hier stehen und so. Mhm. Also das ist schon was anderes. Also so ein Vorort von Frankfurt, in dem halt wir wohnen, hier ist es deutlich ärmer und das ist so ein bisschen, glaube ich, zu vergleichen mit, es gibt so im Osten Deutschlands so ein paar Ecken, die so aussehen. Aber es ist, wo wir sind hier, ist es wahnsinnig schön. Also wir haben wirklich so ein kleines Herrenhaus, nennt sich das nun mal, haben wir so gemietet, wir sind ja mit 7 Leuten hier. Und es ist sehr, sehr schön. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Vor allem, wir haben uns einfach hier eingekerkert. Wir gehen einkaufen jeden Tag, das machen wir. Besorgen leckere Produkte und dann wird hier gekocht und wir spielen so Gesellschaftsspiele und labern ein bisschen Quatsch und ab und zu, wir machen eigentlich fast gar nichts. Und dann hast du mir ja gesagt, Chrissy, du musst jetzt eine Serie gucken. Sky hat uns angerufen und ich war schon so, Mann, Alter, arbeiten im Urlaub, ich habe gar keinen Bock. Alter Max, aber, und das kann ich jetzt schon mal direkt sagen, ich habe die ersten 4 Folgen gesehen und ich bin dermaßen hyped. Ich freue mich richtig, dass wir diesen Podcast aufnehmen, weil ich finde es eine richtig geile Serie. Aber dazu später mehr. Ich bin richtig on, Alter. Ich bin seit 7.30 Uhr heute Morgen wach und glotz diese Serie.
Sehr gut.
Ja,
noch zu der Frankreich-Sache. Ich finde das krass, aber ich war ja mal vor ein paar Jahren, als ich nach Disneyland gefahren bin, eine Nacht vorher in einer anderen Stadt. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Mhm. Also es war wirklich überhaupt, es war so ein okay, ich bin halt hier, damit ich nicht am nächsten, also damit ich halt nicht diese 6 Stunden nach Paris durchfahren muss, ins Disneyland. Und das war auch wirklich, ja, wie du sagst, es war überall irgendwie, es war wahnsinnig traurig. Es hat sich, also es waren ganz viele Läden geschlossen.
Ja.
Dann war auch so ein Gebäude vor kurzem anscheinend abgebrannt. Mhm. Da standen dann da noch so, da hatte man überhaupt noch nichts gemacht. Da hingen dann noch so, waren da noch so, also du hast so reingeguckt und da lag so ein verbrannter Teddybär wie so ein scheiß Horrorfilm und so. Also es war richtig gruselig.
Aha.
Und auch wenn du so durch die Gassen gelaufen bist, so irgendwie waren überall streunende Straßenkatzen, was natürlich Jesse Wop nicht verkraftet hat, die ganze Zeit irgendwelche Katzen auf der Hand, weil sie diese Katzen liebt. Und es war einfach alles so ganz komisch und überall, wo du rein bist, war die Stimmung weird. Auch in dem Hotel war niemand so, wo wir waren. Mhm. Das war unangenehm. Das war 2020. Aber das war wirklich komisch. Und ja, ich hatte damals auch schon das Gefühl, und das hat mir dann viele gesagt, das ist hier in ganz, ganz vielen Städten so. Also, dass ganz viele Städte so eine ärmliche Grundstruktur haben und überhaupt keine schöne Infrastruktur mehr. Das ist, also da, ich glaube, da hat Frankreich ein ganz krasses Problem. Und auch vielleicht sogar ein größeres als Deutschland.
Außerdem, außerdem nerven mich natürlich die Franzosen völligst, ne? Das ist ja auch klar. Also zum einen, wieso gibt es hier keine Sesambrötchen? Ne? Also das ist für mich so ein Thema, wo ich gar nicht drauf klarkomme im Urlaub, will ich schon auch mal ein Sesambrötchen essen und die essen ja nur Baguette. Das ist ein
typisches Urlaubsthema.
Die essen ja nur Baguette, ne? Also es ist ja wirklich einfach so, wenn du sagst, so habt ihr auch kleine Brötchen, ne, dann sagen die schon mal, Deutsch verstehen wir nicht. Geht mir schon mal der Hut hoch. Nee, aber Englisch verstehen die ja auch nicht. Und also die haben auch gar keinen Bock, mit dir auf Englisch zu reden. So. Sondern wenn ich sag bye, wenn ich den Laden verlasse, sagen die au revoir. Also ich weiß nicht, ich meine, die sind richtig so, ah, wir geben keinen Meter nach, wir wollen überhaupt nicht Englisch mit euch reden. Das ist so dieser Nationalstolz. Dann, ich glaube, für die sind wir Wilde oder sowas. Also das ist wirklich absolut die wilden Wikinger aus dem Norden. Oder? Ich kann es mir gar nicht anders erklären. Mm. Also du wirst hier wirklich einfach abschätzig behandelt die ganze Zeit und keiner ist richtig, richtig nett zu dir. Das tut auch so ein bisschen weh. Aber naja, so ist es halt. Dann, wenn du hier auf die Toiletten gehst, auf den Rastplätzen, die haben ja keine Toilettensitze, ne? Also das ist ja, also das kann ich überhaupt nicht verstehen, was hier wirklich schon wieder los ist in Frankreich.
Haben diese Löcher im Boden oder was?
Ja, und den Müll. Und dann waren wir so zu unserem Haus, Typen, waren wir so, wo sollen wir eigentlich den Müll hin tun, ne? Und dann waren die so, einfach an die Straße stellen, der wird dann jeden Tag irgendwie abgeholt. Ich war so, hä? So komische Sachen irgendwie, wo das kann doch nicht sein. Aber es ist alles alles ein bisschen wild. Glaubst du eigentlich so, wenn so Franzosen in Deutschland Urlaub machen, als ob das jemals vorgekommen wäre, aber wenn die so in Deutschland Urlaub machen, sind die auch so wie wir, dass die dann, also wir trinken ja dann so Weißwein, essen Baguette und machen uns so Muscheln und so, ne? Weil wir dann auch so ein bisschen so diesen französischen Lifestyle leben. Glaubst du, die fressen dann auch so Klöße und so?
Weil sie haben dann so Bock, so eine Bratwurst, ein Schnitzel. Ah, Deutschland, Schnitzel, Bratwurst.
Magst du aber das amerikanische Akzent, du musst trotzdem.
Ja, stimmt.
Französisch.
Bratwurst.
Eine Bratwurst.
Bratwurst. Ja. Weiß ich nicht, kann ich mir. Also, ich glaube, wenn du nach Deutschland kommst, dann willst du schon so Fachwerkhäuser sehen. Ja, dann fährst du so an Römer.
Kuckucksuhren,
das ist auch immer so geil. Wo war das?
In Kopenhagen.
In Kopenhagen mit dem deutschen, wo es dann den deutschen Store gab und da gab es so Bratwürste und Kuckucksuhren, wo man dachte so, ich habe in Deutschland noch nie eine Kuckucksuhr gesehen. Was habt ihr für ein komisches Bild von uns? Ja. So, also naja, aber so ist es halt.
Ja.
Na, ich glaube, dann willst du die deutsche Experience. Aber ich glaube, dass es einfach nicht vorkommt. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist relativ, also die kommen nicht. Nee, die kommen nicht in den wilden Norden. Da müssen sie, das schon für den Abenteuerurlaub. Also das machen die nicht. Die bleiben schön da, wo sie sind. Und das ist wirklich, also ich hatte das ja auch mal in so einer Pizzeria, bei Pizzeria Lollo. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das war so ganz schlimm.
Ja.
Also es war so, also da haben wir damals eine Pizza geholt, weil wir nichts gefunden haben in diesem Kaff. Und dann habe ich versucht, mit dem irgendwie zu reden. Und das, der hat einfach so, ich habe dann immer gesagt, oh, une pizza margarita. Und der so, no. Und hat die ganze Zeit nur Französisch uns angeschrien, war mega wütend. Neben mir saß so ein Typ, der hatte irgendwie, ich habe auf Englisch mit Händen und Füßen, auf Deutsch, ich habe irgendwie versucht so, dann, ich habe ja ganz schlimm, also ich habe ja 4 Jahre Französisch gehabt, aber ich habe ja nichts mitgenommen. Ich habe ja original aus meinen französischen 4 Jahren, die ich hatte in der Schule, nichts mitgenommen.
Mhm.
Und Dann saß da noch so ein Typ neben mir, der hatte ein T-Shirt an, da stand drauf Isle of London. Und dann habe ich gesagt, do you speak English? Und der so, no. Und ich sagte, dann zieh den Pulli aus, du Arschloch. Und dann hat, also das hat niemand mir da geholfen, wirklich. Und dann irgendwann so, dann habe ich es irgendwann aufgeschrieben, wo ich 100 Mal gesagt habe, Pizza Margarita, und stand auch so bei ihm auf der Karte, hat es nicht verstehen wollen. Und dann habe ich es ihm aufgeschrieben. Irgendwann hat er mir Sachen hingeschmissen, also nicht hingelegt, sondern hingeschmissen. So ein Stift und ein Zettel. Und ich war wirklich so, ey, das ist so demütigend, ne? Ich muss dem gleich Geld dafür geben, dass der unfreundlichste Mensch auf dem Planeten ist. Und dann habe ich das so aufgeschrieben, dann so, ah, Pizza Margarita, und ich saß so, ja, das war, ey, das, was ich die letzten 10 Minuten versucht habe. Und es war einfach, das war auch nicht so, er versteht sich, sondern hatte einfach keinen Bock, es zu verstehen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall merkwürdig. Naja, ich hoffe, wir werden Weltmeister. Mehr sage ich dazu nicht, und dann können sie mal schön gucken. Ne? aber ja, so ist es. Also die Franzosen haben, glaube ich, einen sehr, sehr großen Nationalstolz. Das haben wir in Deutschland, also zumindest die meisten, ja Gott sei Dank abgelegt, so ein bisschen. Wir haben auch lange darüber gerätselt, warum das wohl so ist, ja, dass wir uns so von so vielen verschiedenen Sachen beeinflussen lassen. Wahrscheinlich hat es was mit der Alliiertenbesetzung zu tun, könnte ich mir vorstellen, ja. Also weil wir sind ja schon sehr weltoffen und wir kochen alle gerne eine Bolognese und wir essen gerne Baguette in Deutschland, auch in normalen Restaurants gibt es ein Baguette. Also all das findet ja bei uns statt. Wir haben diese Kaffeekultur irgendwie auch übernommen. Also es ist bei uns total normal, abends nach dem Essen einen Espresso zu trinken. Wir sind schon sehr, 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 sehr
zusammengewürfelt.
Ja,
ne?
Total. Also finde ich auch. Und ich glaube wirklich, das kann was damit zu tun haben, dass Deutschland halt einfach so unterteilt war in so verschiedene Bereiche. Und das finde ich, macht es uns nicht unbedingt, also ich finde, das macht uns vielleicht sogar toleranter manchmal als so andere Länder, also mich zumindest so, ich freue mich dann immer so, wenn ich dann irgendwo was Neues sehe und will das dann auch sofort eigentlich ausprobieren und finde es dann interessant. Ich liebe ja nicht so sehr, wie zum Beispiel in so einen Supermarkt oder zu so einem Bäcker reinzugehen und dann sehe ich das und denke mir, ach guck mal, das essen die Franzosen, die hier wohnen, jeden Tag. Das ist so denen, das sind ihre Essentials und das finde ich dann schon richtig geil. Also mir das alles anzugucken, also so diese Schokoladenbrötchen oder so Tarts oder Tartlets. Das ist schon alles sehr, sehr, für mich immer interessant, mir das anzuschauen. Und so geht es mir eigentlich in jedem Urlaub. Ich finde es eigentlich, also das finde ich fast am interessantesten am Urlaub, so zu checken, was machen die Einheimischen hier, worauf beziehen die sich, was kaufen die selbst ein und dann das vielleicht auch mal auszuprobieren und einzukaufen. Ja, das finde ich irgendwie spannend. Also deswegen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht auch was damit zu tun hat, dass wir hier so nach dem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg dann so aufgeteilt worden sind und ja, vielleicht dann auch da so ein bisschen zu unserem, in Anführungszeichen, zu unserer neuen Identität gezwungen worden sind, weißt du? Wobei die Italiener keine Alliierten, keine Truppen, glaube ich, in Deutschland hatten, aber trotzdem.
Ja, ich wollte das jetzt nicht sagen, aber ich war die ganze
Polonaise
Zeit so.
Und saufen Kaffee.
Ja, naja, der große Politik-Podcast.
Von
Politik
aber
ja, hier kann man auch was lernen. Nicht nur über Filme und Serien, wo wir euch wahnsinnig viel beibringen, sondern natürlich auch über Politik und alliiert in Deutschland.
Was machst du eigentlich? Bei mir stand, du hast mir heute Nacht hast du mir noch ein Skript geschickt, weil wir sind ja wirklich immer vorbereitet. Unsere Kunst ist es ja dann so zu klingen, als wären wir es nicht, ne? Das muss man auch mal fairerweise sagen.
Es gibt seitenlange Skripte jedes Mal, aber eigentlich ist es immer nur so, die Taktik ist so, ich wollte euch einfach ein besseres Gefühl zu geben, dass ihr mehr über Filme sehen wisst als wir.
Genau, das ist wirklich so, genau wie bei True Crime Podcasts. Meiner Meinung nach ist es so, dass wenn man selbst irgendwie so merkt, oh, ich bin irgendwie losy, mein Leben gerät außer Kontrolle, ne? Dann hört man sich so einen True Crime Podcast an, wo Leute noch viel beschisseneres Leben führen und richtig Mörder sind und sowas. Und dann ist man so, ach, so schlimm ist bei mir jetzt auch wieder nicht. Immerhin bringe ich keine Kinder um oder so. Und ich glaube wirklich, dass es so, die Leute, das gibt denen ein gutes Gefühl, und das wollen wir auch. Wir wollen euch das Gefühl geben, ihr wisst mehr als wir.
Absolut richig.
Ja.
das ist die Taktik, Leute.
Max, dass wir das behaupten, ne? Aber es stimmt, ja, das wollten wir. Das war von Anfang an unsere Idee, dieses Podcasts.
Meine Fresse, ey.
Wie wir uns immer davor und danach streiten, dann sag ich so, ey, ich sag ja immer zu dir, hey Max, ich habe noch das, den und den und den sehr speziellen Fakt und so aus so einem Reddit-Forum rausgeholt und du sagst immer so, Chris, keep it low, my friend, so, übertreib's nicht, du weißt, die Leute, die dürfen nicht das Gefühl bekommen, dass wir alles wissen und so, vielleicht, guck mal, und dann sagen wir auch immer, ey, komm, wir sagen Adam McKay und dann sagst du so, sag mal, Adam McKay, weißt du, oder Adam McKee, sag mal Adam McKee. Und dann sage ich Adam McKee und dann sind die Leute so, Mann, das heißt Adam McKay, weißt du, und dann freuen die sich so ein bisschen, ne, dass die das so besser wissen. Und dann schlagen wir ein und sagen, ey, da haben wir unseren Job wieder gut gemacht.
Das ist absolut richtig. Ja. Ja. Danke, dass du unser Geheimnis, auch das Geheimnis gelüftet hast.
Was geht bei dir?
Gar nichts. Also einfach wirklich, und das ist ja auch mal ganz schön, ich habe die Woche ein paar Mal Langeweile gehabt. Geil. Das habe ich ja wirklich lange nicht mehr gehabt.
Hey, was ist mit dem
Store? Es war so ein bisschen müde. Ja, der Store war die Woche, es kam nicht so viel Ware. Ja. Dann habe ich den Store mal Store sein lassen, habe gesagt so, naja, hier arbeiten ja genug Leute, die Geld verdienen, dann kann ich auch gehen.
Ja.
Und dann bin ich einfach gegangen. Dann bin ich mal Döner essen gegangen, dann bin ich mal zum Bischof, dann habe ich mich irgendwo hingesetzt, dann bin ich nach Hause.
Du bist zum Döner essen gegangen?
Aber
ich habe heute Morgen ganz kurz gelesen, so bin ich aufgewacht. Bild.
Döner sind jetzt tödlich, oder?
Dönerschock erschüttert Deutschland. Das hat heute Morgen die Bild geschrieben auf ihrem Instagram-Account.
Was ist denn der Dönerschock?
Ja, Max, der Dönerschock ist nämlich, ein Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten wegen der Inflation, wegen den ganzen Sachen, die jetzt teurer werden. Und dann hieß es, die ganzen Dönerläden gehen jetzt wahrscheinlich pleite. Und dann sage ich, ein Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten. Leider war der noch nicht in Aschaffenburg, weil der kostet ja fast so viel. Das ist nur ein Schock für alle Leute, die in Berlin wohnen, die seit Jahren Döner essen für 2 Euro. Aber in Aschaffenburg bei Mersin kostet der Döner, glaube ich, wirklich so viel, oder? Seit Jahren schon.
Bei Mersin kostet der Döner schon locker 6 Euro. Ja, ja.
Ja.
Safe.
Ja. Ja, aber du warst ein Döner essen, ja?
Ja, da habe ich so Sachen gemacht. Und das war gut. Aber es war einfach so ein bisschen langweilig. Und das Geil. Ist ja auch mal schön. Ja, nicht immer Mega nur gut. So Dings, die hier da wieder Arzt und da wieder Scheiß und da hat mich irgendwie wieder aufgeregt. Ich meine, ich habe mich noch nie über so viele mediale Sachen aufgeregt wie diese Woche. Aber ja. Das würde ich jetzt wirklich nicht im Detail. Aber dieser ganze Faisal Kavusi, Joyce Ilk, dieses Gate, da bin ich wirklich hier zu Hause seit langer Zeit mal wieder durchgedreht wegen was mich nicht betrifft. Ja. Und auch das Comeback von Xavier Naidoo, beziehungsweise diese hanebüchen Entschuldigungen, da habe ich mir einfach nur zu Hause den Kopf gegen die Wand geschlagen. Also da war ich wirklich seit langer Zeit mal wieder richtig wütend. Aber naja, gut.
Naja, Max, ich finde, der hat sich jetzt entschuldigt. Man kann es auch übertreiben. Man kann auch sehr nachtragend sein. Für mich ist die Sache wieder gut. Ich sag's, wie es ist. für mich ist die Sache wieder gut und ich freue mich auch. Wir haben hier im Haus schon gestern abgedanced und man hat es wieder gehört. Ich finde, man kann auch ganz schön nachtragend sein. Also ganz ehrlich, der hat 3 Minuten sich hingesetzt, sein Herz ausgeschüttet und wirklich alle seine Sachen.
Das hat ja auch wirklich, das klang auch so realistisch.
Der hat sich von seinen Aussagen distanziert. Was willst du jetzt noch mehr, Max? Also was willst du noch mehr? Das ist doch meine Frage.
Ja, sehr recht.
Deswegen, Xavier, ich finde cool, dass du dich entschuldigt hast und man muss ja mal eine
jetzt,
Sache.
Jetzt wieder Plattenballern.
Es war natürlich auch Thema ganz kurz, also dieses Joyce Ilk-Ding war einfach allen hier nur scheißegal, also das muss man sagen, das habe ich mir angeguckt und war einfach nur so, okay, come on, Alter, next, so. Und ich frage mich auch, die Leute regen sich ja dann so sehr drüber auf und jeder hat dann ja auch eine Meinung dazu, ich habe auch gesehen, du hast was dazu gepostet und ich finde es auch völlig okay. Und meine psychologische, weil du weißt, jetzt soll ich sagen, wir haben hier so einen Insider, dass ich irgendwann, wir spielen so ein Spiel, das heißt Mafia hier im Urlaub und dann muss man so raten, wer so ein Pate ist und wer ist ein Bürger, ne, oder eine Bürgerin. Und dann habe ich gesagt, ich bin so empathisch, ich kann Leute lesen, ich weiß, ob die lügen oder nicht. Und dann hat der Marek gesagt, du bist nicht der Pate, du bist der Empathe. Und dann spiele ich mich immer so auf wie der Menschenkenner hier unter uns. Und deswegen ist es hier so, der neue Gag Insider im Haus ist, dass ich dann so fabuliere über die Absicht einer Handlung. Und das ist wirklich absurd. Ich glaube wirklich, dass solche Joyce Ilk-Sachen und so, dass die uns irgendwie helfen, glaube ich, gerade damit klarzukommen, was auf der Welt passiert. Es passieren ja gerade wirklich schreckliche, große Dinge. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich kann nicht den ganzen Tag über Krieg nachdenken und ich kann nicht den ganzen Tag über Corona nachdenken und keine Ahnung, heute Morgen meine erste Push-Meldung war, seltsames Licht über Europa heute Nacht. Ich war so, what? Da war so mein Handy, war so um 7.30 Uhr, war so wache ich auf. Nach Dönerschock, was kommt als nächstes? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich glaube wirklich, dass diese ganzen Nachrichten, die gerade wirklich wichtig sind, ich meine auch diese Klimasache, ne? Also das ist, finde ich, immer noch das größte Thema von allen. Das darf man, dann muss ich mal überlegen, was für ein krasses Thema das ist. Und damit man sich den ganzen Tag nicht mit sowas beschäftigen muss, glaube ich, freut man sich über solche Sachen wie Joyce Ilk, Oliver Pocher und so weiter, weil da kann man auch Frust abladen, da kann man schnell sich eine Meinung drüber bilden. Bei Klima oder sonstiges, da muss man sich ja richtig einlesen, ne? Also wir wissen alle, dass wir was fürs Klima tun müssen und dass die Scheiße am Dampfen ist, aber man muss sich da auch richtig mit beschäftigen. Und bei Oliver Pocher reicht eigentlich ein Blick auf die Situation und man kann schnell was dazu sagen. Und dann sind auch alle Leute ganz schnell im Internet, also wir waren es ja auch, wir haben ja auch im Autokino über Oliver Pocher geredet. Und dann nehme ich uns gar nicht mit raus und bilden sich dann da so eine Meinung. Und ich glaube, dass das ein totaler, dass das ein Wellness-Programm ist für so denkende Menschen, dass die sich einfach sagen, ey, ich rede jetzt eine Dreiviertelstunde über Joyce Ilk oder sowas oder über Oliver Pocher, so wie wir es gemacht haben, einfach nur, damit ich mir irgendwie damit ich mein Hirn um was anderes drehen lasse, als um die eigentlichen schrecklichen Themen. Könnte ich mir wirklich vorstellen.
Ja, das hat vielleicht damit was zu tun, ist aber auch mal eine Frage, wie man es betrachtet. Also ich finde, ich will jetzt gar nicht auf den Fall eingehen, aber zum Beispiel bei Joyce Ilk hat es mich dann so getriggert oder auch bei Xavier, weil, also ich habe mich ja, also gerade nehmen wir mal Ilk und Pfizer, vor allem Pfizer Calvusi. Die haben sich ja die ganze, ich habe ja durch meinen Vater und durch das, was ich mache, mich in meinem Leben mit nichts oder mit sehr wenig Sachen mehr beschäftige als mit Humor. Und mir ging die Argumentation auf den Sack. Und mir ging das auf den Sack, wie dort irgendwie, weil immer diese Missinterpretation von schwarzem Humor und keine Ahnung. Also mich hat es eher auf so einer anderen Ebene gepusht. Die ganze Sache, diese plumpen Witze, diese K.O.-Tropfen-Witze und was weiß ich, wo er dann auch noch hier Sylvie Carlson so furchtbar angeschrieben hat. Ey, das liest du so ein bisschen halt so, yo, das sind halt Sprüche aus dem irgendeinem Forum, Alter. Das sind halt Sprüche, die schreibt man unter YouTube-Videos.
Ich habe das tatsächlich ehrlicherweise auch gar nicht mit Pfizer
Kavusi. Alles egal. Ich will auch gar nicht aufs Detail eingehen, weil eigentlich haben wir heute auch ein anderes Thema. Ich sag nur so, mich hat das auf einer anderen Ebene getriggert. Es ging mir nicht so das Empören, deswegen so, oh, jetzt bin ich auch wie alle anderen empört, weil man darüber jetzt empört sein muss.
Ja.
So, das halte ich immer für Bullshit, da mache ich auch in der Regel nicht mit.
Ja.
Aber das hat mich halt auf vielen anderen Ebenen getriggert. Und ich finde, wenn das einen nervt, und ich habe dazu eine der ruhigeren Meinungen gehabt und eine der besser erklärenden Meinungen. Und dann kann man das auch machen. Es ist nur immer so, es darf sich nicht vermischen mit dem so, ja, die sollte man alle canceln und die muss man alle umbringen und sonst was, was dann auf anderen Seiten so extrem schlägt und auch dumm ist und wo sich dann alle Leute so einfach nur mit, wo sich irgendwann, weil irgendwann merken alle, ich habe das gemerkt, eine Ex-Freundin von mir hat angefangen, bei, ich glaube, Joyce Ilk Kommentare zu schreiben und hat dafür wahnsinnig viel, und das ist keine bekannte Person, so, die hat einfach, also, die hat ganz, ganz viele Likes dafür bekommen, wirklich im fünfstelligen Bereich für ihre Kommentare darunter, und dann hat die nicht mehr aufgehört, weil die gemerkt hat natürlich auch so, umso mehr sie geschrieben hat, umso mehr Reputation kam da drauf, und das hat natürlich, das ist bei vielen Leuten so, du kriegst ein relativ schnelles Feedback. Finde aber, gibt schon einen Unterschied zwischen panisch und jemanden nur die ganze Zeit blamen. Du hast die Leute geblamed, dann blame ich zurück, das ist was anderes, aber das ordentlich erklären, das sollte man schon tun, wenn man das Gefühl hat, man hat dazu was zu sagen.
Ja.
Nicht sich auf Themen raufschmeißen, also da ist man, wird man ja eh nie fertig. So, aber die deutsche Entertainment-Branche hat definitiv ein Problem. Das ist, glaube ich, gerade das Fazit, was man daraus ziehen kann. Deswegen hat es mich irgendwie angegriffen. Aber ja, vielleicht hat es auch was damit zu tun, wahrscheinlich, es hat sehr viel damit zu tun, weil es einfache Themen sind, ja, weil sie einen fast schon rausholen. Mhm. Weil man sich denkt, so, ach, guck mal, Klima, da kann ich nichts machen. So, das, also da kann ich natürlich schon was machen, aber während ich halt irgendwie gucke, dass ich meinen Müll sortiere, schmeiß halt irgendeine indische, in Indien irgendeine Firma gerade wieder, schon wieder tonnenweise Zeug ins Meer, und wenn ich hier das mache, bringt das überhaupt nichts, weil das da drüben, also das ist ja immer so das, was man, das Gefühl, was man ständig verkörpert bekommt und was einem irgendwie Kopfschmerzen macht und der ganze andere Scheiß aber wahrscheinlich ist das für viele Leute so, aber es ist eigentlich auch traurig, weil eigentlich sollte man sich mit schönen Dingen ablenken und dann so guckt man lieber eine schöne Serie, spielt ein schönes Spiel, guckt einen Film, keine Ahnung, trifft sich mit Freunden, geht was trinken.
Ja, weil also es bringt dann auch nicht weiter im Leben oder so, sonst irgendwas sich jetzt darüber auf, also das wird, also das ist so, ich glaube, am allerhärtesten hätte das so jemanden wie Joyce Ilk getroffen, wenn das einfach so an allen vorbeigegangen wäre. Ach, nee, weiß ich nicht. Scheißegal, ich will zu Joyce Ilk gar nichts sagen, aber eine Sache muss ich zu Xavier Naidoo sagen. Xavier, ich bin dafür, nee, Quatsch. Gab's doch mal diese Kampagne, wo Leute so geschrieben haben, wir stehen mit Xavier oder so, weißt du das noch?
Ja, das waren dann so riesengroße Seiten, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen oder sowas, wo so Leute unterschrieben haben, die haben so eine Werbeanzeige gekauft.
Also eine Sache zu Xavier, ganz kurz, wirklich, weil ich dazu was sagen möchte, ist, ich habe gelesen, im Internet sind alle auch sauaggro und sagen, auf gar keinen Fall, der kann sich für immer verpissen. Ich bin immer so, dass ich denke, wenn man jemandem sagt, du kannst dich für immer verpissen, dann haben die Leute nichts mehr zu verlieren. Und ich habe immer eine Angst vor Leuten, die denken, sie hätten nichts mehr zu verlieren und so weiter. Und ich finde, dass man diese Entschuldigung überhaupt nicht annehmen muss, darum geht's auch gar nicht. Aber ich freue mich für ihn persönlich, dass er anscheinend ein bisschen aus seiner Psychose aufgewacht ist. Und das meine ich wirklich ernst. Und ich hoffe, dass er sich jetzt den richtigen Leuten annähert und die richtigen Leute auch noch ihm nicht die Tür vor der Nase zuschlagen und er zumindest für sich die ganze Sache mal ordentlich aufarbeiten kann. Und wenn es dann darum geht, ja, und darf der wieder irgendwie, und das durfte der ja die ganze Zeit von mir aus. Also soll er machen, was er will. So, aber das Ding ist halt, wenn er nochmal so richtig stattfinden sollte, weil er ist ja schon auch eine Vorbildfunktion, ne, als Künstler in der Größe, wie er es war oder ist, dann finde ich, sollte der sich schon auch noch einem sehr, sehr kritischen Fragenhagel stellen. Wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum, weil also da muss man ja, ist ja nicht mit einer Distanzierung getan. Das hast du ja auch geschrieben, weil der hat ja richtig Hetze betrieben gegen Sachen. Und dann ist man auch so, ey, es ist super cool, jederzeit, ne, wenn auch, ich meine, es gibt die härtesten Dokus über irgendwelche Nazis, die irgendwie schon Leute auf dem Gewissen hatten und die dann sich irgendwie wieder ins Leben zurückgekämpft haben. Und mittlerweile sind es so, kämpfen die auf der anderen Seite und machen super viel für Aufklärung gegen solche Themen. Sowas sollte man niemals, man sollte Leuten nie die Türe vor der Nase zuschlagen, finde ich, in solchen Situationen. Aber man darf natürlich ihm auch nicht das Gefühl geben. Und ich glaube, also wenn er das jemals hatte, dann ist er immer noch genauso verblendet, dass er dachte, ein 3-Minuten-Video wird da rausgehauen und dann ist morgen alles wieder gut. Also das ist natürlich schon ein bisschen kritisch. Dann gab es ja noch so irgendwie aus seiner angeblichen Telegram-Gruppe gab es ja noch so Screenshots, die auch noch irgendwie so verwirrend waren. Ich halte mich da sehr zurück. Ich habe das Video zur Kenntnis genommen. Ich habe vor allem das Dietmar Diamant-Video zur Kenntnis genommen. Und alles andere ist mir erstmal scheißegal. Der hat da noch einen Haufen Arbeit vor sich liegen. Und wenn er das wirklich will und ernst meint, dann muss er das angehen. Muss er diesen Haufen Arbeit angehen und muss sich all diesen kritischen Fragen stellen. Und wenn er es nicht ernst meint, dann ist mir es auch egal. Weißt du, was ich meine? So, das ist so.
Ja, aber ja. Es muss halt aufgearbeitet werden. Weil, also Xavier Naidoo, es hat nicht erst vor 2 Jahren angefangen zu schwurbeln, ne? Das wissen wir. So, da gab es ja gestern noch mal eine ganz interessante Aufarbeitung von Funk, wo man auch nochmal alles gesehen hat und das beginnt nicht erst vor 2 Jahren, das beginnt schon vor 8, 9, 10 Jahren.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Er hat schon in den 90ern, er hat schon 99 in Interviews schwierige Sachen gesagt.
Ja, ja.
Und das ist, deswegen, ob da jetzt irgendwie innerhalb von der Woche, weil man sagt, ach, Ukraine kriegst du ja wirklich, ich kenne da Leute, Mist, dann ist er dumm gelaufen. Vielleicht sind die anderen Sachen, vielleicht ist QAnon dann auch scheiße, na, Entschuldigung. Das ist mir alles ein bisschen zu schnell. Der hat eine große Bringschuld zu leisten, wenn er wieder integriert werden will in die Gesellschaft und auch wenn er wieder stattfinden will medial, dann hat er sich nicht nur kritischen Fragen auseinanderzusetzen, weil das ist ja auch, was ich geschrieben habe. Du musst dir ja vorstellen, der Typ hat eine wahnsinnige Reichweite und viele, viele Leute haben den als den absoluten Popstar gesehen. Ja. Also das war für viele Leute der deutsche Popstar. Und wenn der sich auf einmal hinstellt und sagt so, ja, also Politiker trinken im Übrigen Kinderblut, dann sitzen natürlich ganz viele Leute wie wir da und sind so, come on, Bruder, bisschen viel Sci-Fi, oder? Aber da sitzen auch ganz viele Leute mit naivem Geist, die dem glauben, die so ein bisschen haltlos sind, die so ein bisschen nicht wissen, wohin mit sich, die solchen Leuten Glauben schenken und die dann da hochgucken und sagen so, ja, okay, vielleicht ist es so, und die sich dann sowas verlieren. Und da, was meinst du, wie viel da mit in den Abgrund gerissen wurden? Wie viele Leute da ihre Familien, also in Anführungsstrichen, verloren haben, weil sie sich da rausgekapselt haben, weil sie sich in so einem wirren Scheiß verloren haben, den der von sich gebrabbelt hat. Das musst du, das ist nicht sein Ding, so und sowas. Vielleicht hat der seinen Weg gefunden und vielleicht ist es auch so, ist ja schön für ihn. Mhm. Aber was da hinten dran hängt, der Rattenschwanz, der über viele Jahre, wo er reingefeuert hat, das kriegst du nicht einfach so aus dem System. Mhm. Und das ist richtig, dafür muss der gerade stehen.
So, jemand hat dafür geschrieben, dieser Rückweg wird kein leichter sein. Da muss ich ein bisschen lernen.
Ja, also ist es halt, es ist zumindest der erste aus dieser ganzen, ich habe letztens noch ganz viele, es gibt vom Spiegel, gibt's das Verhör, das ist so ein Podcast mit Videoformat, ich gucke das immer auf YouTube zum Zocken nebenher, und die beschäftigen sich nochmal ganz viel mit den Corona-Jahren, Demo-Jahren, die letzten 2 Jahre nochmal aufgearbeitet, dann gab es auch eine Folge über Hildmann und Naidoo.
Ach, Gottes Willen, die gibt's ja auch noch.
Und,
wirklich, der kann sich entschuldigen, wie er will. Das ist Feierabend für mich. Das ist zum Beispiel, der hat meiner Meinung nach
Aber ich glaube, der wird es ja auch nie entschuldigen.
Nee, natürlich nicht, aber
viel zu krass.
Weißt du, was das Ding ist? Bei Attila Hildmann, ich finde, der ist so ein Aggressor und ich habe das Gefühl, Xavier Naidoo ist so einer, der sich so sauleicht beeinflussen lässt. Das ist so ein bisschen so, ich weiß auch nicht, warum ich sehe den Naidoo eher als Opfer seiner Schwächen.
Bisschen viel Kiffgras vielleicht auch.
Ja, weißt du, was ich meine? So, ich glaube, der ist eher so.
Aber das ist tatsächlich das Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber weil das gerade da so gut passt, es ist tatsächlich so, dass ich aus dem Background von, ich meine, dadurch, dass man in der Musik tätig ist und dass meinem über jemand, mit dem ich verwandt bin, auch viele Leute so die Krakenarme bis nach Mannheim reichen, da waren schon immer Leute, die haben gesagt so, ja, der ist ein Guter, also vor Corona, bevor alles ins kompletten Wahnsinn gedriftet ist. Aber wo der da bei dieser Reichsbürger-Scheiße aufgetreten ist, war so, der ist ein Guter, der will halt einfach nur sich alles mal angucken und der lässt sich schon leicht beeinflussen. Also das ist das, was man dem tatsächlich im privaten Kreis nachsagt.
Vielleicht ist der einfach dumm. Da haben wir nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht ist der dumm. So, weil das glaube ich schon.
Aber das ist ja das, was wir nicht von dem haben, weil er ja trotzdem in Anführungsstrichen intelligente Musik gemacht hat.
Ja, ja.
Er war ja kein Dummbatz, hat gesagt, wir fahren da mal, komm mal mit durch, Papa hier. Sondern er war ja Xavier Naidoo. Er hat ja eine Ausstrahlung gehabt, wo man sagt, dass, ja, das ist irgendwie so eine, das war immer wie so ein, ja, so wie er sich halt auch in seiner Religion geäußert hat, so wirkte auch immer weiße Anzüge, irgendwie so der strahlende, der wirkte wie so ein Pop-Jesus, so. Und das war für die Leute immer so, okay, krass, dem folge ich. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, das ist das, wo wir mitgehen. WM-Hymnen geschrieben. So, weißt du, und das ist doch kein Mensch, wo du Dummheit mit verbindest. Das ist doch ein Mensch, wo du sagst so, das ist einer, der ist erhaben, der ist schlau, der weiß was. Und wenn so einer, wahrscheinlich ist er dumm, also der mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du QAnon-Scheiße-Nachbar bist du dumm. Ja. Aber das ist nicht das, was die Welt von ihm wahrgenommen hat. Ja, er konnte sich artikulieren, es war ein schlauer Mann nach außen. Da kommt dann die Gefahr her.
Ich glaube, der ist leider sau doof. Das ist, glaube ich, am Ende. Das ist am Ende sein großes Problem. Aber Maxi, ich bin richtig hyped und mega gute Laune eigentlich drauf. Und ich würde sagen, schieben wir mal die ganze Scheiße da weg. Hier Joyce X, Xavier Naidoo, die sollen sich alle mal gern haben. Und wir reden mal
nach Frankreich fahren.
Die sollen dann mal nach Frankreich fahren. Und wir reden mal über die Sachen, die Welt nämlich wirklich braucht. Denn wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja die Woche einen Anruf von Sky bekommen, von Papa Sky. Der hat gesagt,
Kinder,
das wissen die wenigsten, ne? Sky Dumont.
Ist ja der Vater, ist ja der Inhaber von Sky.
Muss man sagen, Markus Brückner hat einmal einen guten Gag gemacht, wirklich guten Gag gemacht. Und zwar hat er gemeint, hey Bro, ich habe Sky fürs Handy, magst du das auch haben? Und dann habe ich gemeint, ja. Und dann hat er mir einfach ein Bild von Sky Dumont geschickt. Das war schon ein guter Gag, muss ich fairerweise zugeben. Gut, aber... Aber
Mann.
Maxi, ich weiß gar nicht, wollen wir erstmal den Leuten sagen, wie sie es eigentlich gucken können?
Ja, natürlich, also wie gesagt, das ist ja, es war wie bei der Halo-Folge auch, bei anderen Folgen auch, das Thema ist eingekauft, nicht die Meinung, wenn wir es gut finden, finden wir es gut, wenn wir es nicht gut finden, finden wir es nicht gut. Heute hat die Serie Glück, dass wir es beide einstimmig gut finden. Es gibt wieder einen Link für Leute, die noch kein Sky-Abo hatten, also Neukundinnen. Das findet ihr in den Shownotes. Ansonsten kann ich es auch sagen, bit.ly/WinningTimeAutoKino. WinningTime Autokino groß geschrieben. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man es abtippt. Das Angebot ist entweder, dass man für den ersten Monat 7,49 zahlt und im weiteren dann 9,99. Da ist es dann monatlich kündbar. Wenn man aber sagt, so, ey, auf Sky gibt's so viel Serien, die ich schon die ganze Zeit gucken wollte, die ich noch nicht geschafft habe zu kündigen. Es lohnt sich direkt schon für ein Jahr.
Ja.
Soll dann kann man jetzt auch direkt
ein paar
Jahr
Serien raushauen eigentlich, was es da gibt, Max. Weil da kann man ja gucken, Halo, haben wir auch schon besprochen, Euphoria, was gerade der absolute heiße Scheiß ist. Der Pass, da haben wir auch schon drüber gesprochen, lieben wir. Game of Thrones, brauchen wir nichts mehr zu sagen. Sopranos, haben wir besprochen. Succession, die großartige Serie. Paul Ripke feiert jetzt extrem, aber ich muss endlich mal gucken, habe ich noch nicht gemacht. Watchmen, hast du schon auch mit mir besprochen. Also ist schon, diese Ochsenknecht, hallo. Chernobyl, übrigens habe ich das noch weiter geschaut. Hast du eigentlich die Vermählung, den Heiratsantrag noch gesehen?
Wer macht einen Heiratsantrag? Bei Ochsenknecht?
Ja, ja, es gibt einen Heiratsantrag. Cheyenne Sabwana bekommt einen Heiratsantrag von Nino. Es war ein Riesenthema hier im Haus. Wir haben es geguckt, alle gemeinsam, ja. Und natürlich Barry, auch eine tolle Serie, hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das sind unter anderem nur ein paar Serien und jede von denen ist wirklich sehr zu empfehlen.
Ja, und wenn man da jetzt sagt, so, okay, das ist wirklich sehr, sehr viel, Das kann ich mir direkt auch ein Jahr gönnen. Dann kann man sich das Jahr buchen. Da kostet jeder Monat 7,49. Nicht nur der erste. Aber dann kann man natürlich auch nicht direkt jederzeit kündigen. Also im anderen kann man halt jederzeit kündigen. Mhm. Und da hat man halt ein Jahr auf jeden Fall am Start, dafür auch günstiger. Mhm. Wenn man dann noch sagt, ah, es gibt ja auch noch Filme bei Sky Ticket. Also nicht nur Sky Ticket Entertainment, sondern auch Sky Ticket Cinema. Mhm. Die will ich beide haben. Mhm. Dann kann man sich das Package auch mit dem Link zusammen safen. Seht ihr aber auch unten alles aufgelistet.
Okay.
Da kostet es dann 9,98 im ersten Monat, wenn man es monatlich kündbar macht. Im zweiten kostet es dann 14,90. Da kann man auch jederzeit kündigen. Oder wenn man hier sagt,
da gibt's Serien und Filme.
Ah, ich will auch ein ganzes Jahr.
Ja.
Ich will auch ein ganzes Jahr machen. Dann zahlt man das ganze Jahr über 9,98. Und da gibt's Filme, Christian.
Ja, da gibt's all diese Filme. Ich sehe hier gerade, ich gucke hier gerade ganz kurz rein. Da gibt's zum Beispiel Promising Young Woman, ein extrem, extrem, extrem guter Film, wo übrigens auch mein absolutes Idol Bo Burnham mitspielt. Es gibt diese unfassbar süße Szene im Supermarkt, wenn Bo Burnham mit ihr einkauft. Also das liebe ich einfach nur, wie da Stars Up Line läuft von Paris Hilton und die zusammen rumdancen. Nobody. Dann gibt's da Dune. Dann gibt es Godzilla vs. Gibt es da schon Dune?
Ja, schon länger.
Okay, Godzilla vs. Kong, Space Jam 2, Tom und Jerry. Dann gibt es bald den neuen Venom. Many Saints of Newark, also Soprano Spin-off. Und da freue das muss. Ach, da, oh. Mann, wann kommt das denn?
Ich glaube, jetzt ganz bald.
Also, oh!
Coming soon.
Ich habe gerade Gänsehaut. Geil.
Was wegen Many Saints of Newark?
Ja. Oh, ich habe Gänsehaut am Bein.
Ich werde ihn wahrscheinlich auch da gucken. Ich habe ihn mir gekauft auf Blu-ray,
ja.
Aber ich bin zu faul, ihn einzulegen. Deswegen gucke ich ihn dann auf Sky.
Ja. Okay.
Naja. Also, wie gesagt, entweder Serienpaket 7,49 für den ersten Monat oder fürs ganze Jahr 7,49 und 9,98 Serien und Filme, also Cinema und Entertainment für 9,98 oder ein ganzes Jahr für 9,98. So, damit ist der Werbeteil erledigt.
Ich bin so geil, jetzt über diese Serie zu reden, ey. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals schon so viel Bock hatte, über was zu reden wie über diese Serie. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich wirklich, vielleicht muss ich mal irgendwie mal einen Schnaps trinken. Oder ich habe das Gefühl, ich bin total drüber, Maxi.
Du bist auch schon viel zu lange wach. Das ist,
ja,
gut.
Bin schon viel zu lange wach, du hast vorhin
Wir reden heute über Winning Time. Das ist eine Serie, die sich mit den goldenen Jahren, dem Aufstieg der Dynasty der LA Lakers beschäftigt. Und der Basketball, eigentlich diese Ära hat Basketball in vielen Hinsichten zu dem Entertainment-Produkt getrieben, was es heute oder was es seit Jahrzehnten ist. Mhm. Und damit beschäftigt sich diese Serie ganz, ganz ausführlich, hat einen wahnsinnigen Cast, kommen wir darauf gleich zu sprechen. Bevor wir aber gleich über Winning Time reden und über die Macher reden und so weiter und so fort, reden wir nochmal ganz kurz über unseren persönlichen Bezug zu Basketball. Und ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr sagen als ich, weil du tatsächlich noch ein bisschen mehr im Basketballthema drin warst.
Danke für die Frage, Max. Also ich freue mich wirklich sehr, 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 dass wir endlich nochmal über irgendwas mit Basketball reden. Also für mich ist natürlich Basketball schon ein Thema gewesen, mein ganzes Leben lang, denn ich bin groß. Das ist einfach so. Also wenn du ein großer Mensch bist, dann wirst du irgendwann gefragt, spielst du eigentlich Basketball? Und dann nach dem sechsten Mal denkst du, vielleicht soll ich mal Basketball spielen. Das ist irgendwann dann einfach so, dass du merkst automatisch, dass du da irgendwie hingehörst, dass du das machen solltest. Mhm. Es kam ja irgendwann in zwei Jahren könnt ihr ja auch sehen auf Sky, es kam ja irgendwann dieser Space Jam Film raus mit Michael Jordan. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem Jahr das war. Ich hätte jetzt gesagt 98, 99, irgendwie so.
Nee, viel früher.
Viel früher, okay.
Ich gucke aber nochmal nach, ich glaube 93, oder?
Ach, ich schätze 96, wenn überhaupt. Weil, das kann ich dir auch erklären, warum, denn 91, 92, 93, das waren die Jahre, in denen Michael Jordan die ersten Meisterschaften
96.
Meisterschaften gewonnen hat. Dann abgelöst von den Houston Rockets, die haben dann zwei Meisterschaften gewonnen und dann kam Michael Jordan wieder zurück ins Team nach kurzer Auszeit, nachdem er auch wirklich tatsächlich Baseball gespielt hat, das stimmt ja auch. Was da in Space Jam erzählt wird und gewinnt dann nochmal drei weitere Meisterschaften mit den Chicago Bulls. Das ist natürlich eine unfassbare Ära gewesen und in dieser Ära bin ich mit 6, 7, 8 Jahren, 96, 97, 98 zum Basketball gekommen. Man konnte in Deutschland nicht so wirklich Basketball schauen, das war immer so ein bisschen problematisch. Ab und zu gab es mal auf irgendwie DSF oder sowas mal ein Spiel, glaube ich. Also ab und zu hat man die auch mal spielen sehen, aber vor allem natürlich thronte über allem dieser Name, diese Marke, dieser Stern der Popkultur, Michael Jordan. Also das war einfach ein Riesenname, ein Riesenthema. Und ja, bis heute natürlich, würde ich sagen, der größte Name, den es jemals gab im Basketball. Mhm. Und wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass Basketball Anfang der 90er Jahre so relevant nochmal wurde in Europa, auch in Deutschland, und es sich dann immer mehr kleine Grüppchen gegeben hat, die angefangen haben, Basketball zu spielen. Das ist lustigerweise so, dass man das heute auch noch richtig sieht, in den wenn man so in irgendwelchen Teams Basketball spielt, dass die alle so aus dieser einen Ära kommen. Die haben alle da angefangen, Basketball zu schauen, Basketball zu spielen, alle so um die Mitte der 90er rum. Das sieht man bis heute. Genau, dann gab es, wer auch schon immer sehr, sehr interessant war, waren die San Antonio Spurs und die Lakers. Die Lakers haben dann 2000 bis 2002 relativ viele Titel gewonnen. Das war die Shaq und Kobe Era, also Shaquille O'Neal und Kobe Bryant. Shaquille O'Neal, dieser wo man sich immer dachte, wie kann der überhaupt Profisportler sein? Ich glaube, der hat 300 Kilo gewogen, gefühlt. Mhm. Und Kobe Bryant, der natürlich ein toller Athlet war, rest in peace. Und da haben die Lakers 3 Meisterschaften in Folge gewonnen. Er ist natürlich ein Riesenthema gewesen, und ich habe das ehrlicherweise so lange richtig verfolgt, bis irgendwann 2000, ich glaube 2011 waren es die Dallas Mavericks, und da muss ich sagen, bin ich dann so langsam ausgestiegen. Das war dann die Meisterschaft von Dirk Nowitzki. Riesenthema gewesen. Ich glaube 2014 war er dann nochmal im Finale mit gegen die San Antonio Spurs. Da haben dann die Spurs gewonnen. Dazwischendrin hatte die Miami Heat ihre starke Phase. Auch ein krasses Team gewesen mit Dwayne Wade, mit LeBron James. Ja. Richtig, richtig. Es waren immer so Duos, die abgefahren waren, wo man sich dachte, okay, krass. Die dominieren gerade die Liga. Und die Lakers hatten viele dieser Phasen. Deswegen ist, glaube ich, auch Lakers so bis heute so eine krasse Marke, denn sie hatten immer mal wieder Phasen und immer wieder krasse Teams, immer wieder richtig krasse Center, immer wieder die MVPs geholt, die krassen Spieler haben bei den Lakers gespielt, und war ein Riesenthema, schon immer. Ja, ich war nie ein Lakers-Fan, aber ich fand weil Lakers für mich immer so war, dass, also tatsächlich das, was ich beim Fußball bin, Bayern München-Fan, das war immer so ein bisschen für mich so die Lakers. Deswegen bin ich nie ein Lakers-Fan geworden. Ich dachte mir immer so, ja klar, Lakers-Fan sein, das ist so das beste Team, da will ich Fan von sein. Aber man muss sagen, ich war jetzt erst in Los Angeles, und das ist natürlich schon geil, weil es ist, Alter, es ist wirklich, das Wetter ist großartig. Die Los Angeles hat noch ein Team, die Clippers. Das Wetter ist großartig, ist natürlich auch eine schöne Gegend für Spieler zum Wohnen, ne? Das darf man auch nicht unterschlagen, also diese Drafts, von denen da immer gesprochen wird, die Leute kommen vom College, und das ist natürlich ein richtig geiles System dort, nicht wie in der Bundesliga oder in der im Fußball. Es läuft ja folgendermaßen ab: Das Team, was quasi am schlechtesten ist, bekommt den besten jungen Spieler. Das macht natürlich die Liga super interessant und hält das Ganze irgendwie spannend. Dadurch gibt es auch immer wieder diese unterschiedlichen Meister. Also es ist dann einfach, wie gesagt, dass dann irgendwie mal ein Team ganz oben ist, wo sich alle denken, krass, wie kann es jetzt sein, dass Golden State Warriors auf einmal Meister wird. Die habe ich vorher noch nie irgendwo auf dem Tableau gesehen. Das liegt einfach daran, dass sie dann die besten Spieler gedraftet bekommen, die aus dem College kommen. Und das ist natürlich einfach ein richtig, richtig gutes System. Ja, genau. Und so ein bisschen um den Draft eines jungen Spielers geht's auch in unserer Doku, die wir schauen. 1979 war Kareem Abdul-Jabbar, was eine absolute Legende war. Also der Typ ist, das ist ein Name, den kennt man einfach wie Will Chamberlain, wie Michael Jordan. Das ist so, der Typ hat eine Ära geprägt und ist ein für immer Name und Charakter auch gewesen, weil er auch immer mit dieser Brille gespielt hat. Und 79 traden dann die LA Lakers einen jungen Spieler namens, der hat schon den Spitznamen Magic Johnson, was schon auch echt krass ist. Typ mit wahnsinnig viel Charisma, ein junger Spieler aus Michigan, glaube ich. Und ja, kommt aus einer sehr, 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 sehr armen Familie. Der Vater ist, glaube ich, Müllmann bei der Stadt. Und tja, der kommt dann quasi nach LA. Und das war auch so interessant, das hast du ja da gesehen, wie die Chicago Bulls und die Lakers am Anfang der Serie, sieht man ja, wie so eine Münze entscheidet, wer jetzt von den beiden diesen jungen, großartigen, vielversprechenden Spieler bekommt. Und dann bekommen die Lakers den Vorzug. Also es ist schon sehr, sehr interessant, das mal so zu sehen. Und es ist ja für den Spieler auch krass, weil der hat ja gar kein Mitspracherecht. So, das kann einfach sein, dass...
Das ist einfach Ware.
Das ist so krass. Das kann einfach sein, dass es heißt so, ja, du gehst nach Atlanta oder LA, aber es kann auch, aber wenn es blöd läuft, dann musst du halt nach Detroit zu den Pistons oder so. Es ist schon ein Unterschied, ob du in LA wohnst oder in Detroit. Also ja, das ist echt abgefahren und also Wahnsinn. Und genau, 1979 und damit geht so die Serie so ein bisschen los. Traded Magic Johnson zu den LA Lakers. Ja.
Ja. Ich gehe nochmal ganz kurz auf meinen Bezug zu Basketball ein. Das ist natürlich, also ich glaube, Basketball hat mich immer am meisten fasziniert, weil man gemerkt hat, das ist ein unfassbares Entertainment-Produkt. Also in den USA, ich meine, wir haben keiner hätte mit einem deutschen Fußballstar einen Film gemacht wie Space Jam. Aber das ging halt in den USA mit einer Person wie Michael Jordan. So, und das auch Shaquille O'Neal irgendwie, irgendwelche, auch wenn sehr trashigen Filme gemacht haben, aber der hat ja auch, die haben ja alle irgendwie Filme gemacht. Die sind ja alle irgendwie so, also dieser Sprung von Basketball als Sport zu Basketball ist Teil der Popkultur und das sind Popstars. So, also ich meine, ich glaube, Dennis Rodman hat nie dadurch bestochen, der unfassbar beste Spieler zu sein, aber es war halt einfach eine Figur der Popkultur.
Aber war schon auch ein guter Spieler, ja. Aber war schon auch ein guter Spieler.
Ja, aber ich sag mal jetzt neben Jordan oder sowas, ja, war er natürlich dann schon ein bisschen andere Nummer. Aber da, die Leute waren trotzdem absolute Popstars, nicht nur in ihrem Land, nicht nur in ihrer Stadt, sondern weltweit. Und das fand ich schon immer total beeindruckend, dass dann für die Leute auch, also dass man Videospiele gemacht hat, dass man die Filme eingewoben hat. Also man hat immer gemerkt, bei Basketball passiert immer ein bisschen mehr und es hat alles noch viel mehr so einen, also Entertainment-Anstrich als viele andere Sportarten. Gerade wenn man jetzt hierher guckt, so, ne, was man hier so kennt. Ich meine, Fußballspiele hier sind auch schon für die Leute, die das mögen, spannend und cool und natürlich auch ein bisschen drumherum, aber da ist noch was anderes. Also auch, dass auch am Spielfeldrand immer ganz viel Promis sitzen, ja, dass wenn man da hinguckt, da sitzt irgendwie Kanye, dann sitzt da irgendwie Drake, keine Ahnung. Das ist ja immer irgendwie alles part of the game quasi.
Vor allem in einer Stadt wie LA, ne? Also
das ist, vor allem, genau. Und tatsächlich ist es super spannend, deswegen, also da holt mich dann Winning Times ab, weil es halt erklärt, wie es dazu kam. Also davor, vor 79, bevor Bust quasi die Lakers übernommen hat, war ja alles, sage ich mal, ein sehr geradliniger, glatter, eingestaubter Sport. Also natürlich nicht eingestaubt, weil da immer noch, wie du schon sagst, ne, allein dass da Kareem Abdul-Jabbar gespielt hat, war das ja schon irgendwie, hatte das auch seine Stars. Aber das hat das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level getrieben und damit beschäftigt sich vor allem halt Winning Time. Und deswegen finde ich es so faszinierend, weil das der Part ist, der mich bei Basketball auch am meisten fasziniert. Warum ist dieser Sport eigentlich popkulturell so viel relevanter? Warum ist er viel relevanter für Musik? Warum ist er viel relevanter für Klamotten? Warum ist er viel relevanter für, ja, alles, was wir so konsumieren an Popkultur? Warum ist Basketball da so viel stärker vertreten als andere Sportarten? So, die sind auch da vertreten, aber Basketball hat immer irgendwie einen ganz anderen Anstrich gehabt und war immer viel bunter, viel lauter, viel knalliger. Und das fand ich schon immer irgendwie faszinierend. Und deswegen ist es total spannend zu sehen, wie Winning Time da hinkommt. Winning Time, oder möchtest du dazu noch was sagen?
Nee, alles gut, hast super gesagt.
Okay. Ansonsten würde ich dann nämlich schon zu den Machern kommen, weil Winning Time natürlich das auch alles gut einfängt, weil die Macher sich da auch besonders viel Mühe gegeben haben. Wir spielen uns, die Serie spielt ja, wie du schon gesagt hast, 79, fängt sie an, geht dann in die 80er rein. Und Winning Time bedient sich ganz stark der Bildsprache des Fernsehens der 70er und 80er Jahre. Man hat dort mit Originalkameras gearbeitet, man nimmt auch ganz viel Original, also nicht, Originalbildmaterial nimmt man eben nicht, das haben sie nicht bekommen. Warum sie ganz viel nachgedreht haben, das haben wir erst vor kurzem gesehen bei Pam und Tommy. Die haben da ja auch ganz viel, die haben ja auch ganz viel Vollgas gegeben, was dann so sagt, okay, sie können, haben das Originalmaterial nicht eingesetzt, deswegen haben sie alles mit Sebastian Stan jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, aber haben auf jeden Fall mit den SchauspielerInnen alles nachgedreht. Das finde ich großartig, sowas mag ich immer sehr, sehr gerne.
Sieht so geil aus, also da muss ich auch sagen, sorry ganz kurz, aber da habe ich auch, bin ich direkt mal mit dem Laptop zu Marek und so gerannt, weil ich gemeint habe, ey, guck mal, wie geil ist das? Die haben gesagt, ey, normalerweise, das kennt man ja von solchen Serien, die Leute werden dann so angezogen und alles sieht so aus, als wird mit neuen Kameras gedreht. Und ich finde, das macht nochmal so viel Flair aus, dass das eben alles mit diesen alten Kameras gedreht wurde. Es sieht so nice aus. Also die Serie sieht schon auch einfach, wenn man die anschaltet, wenn schon dieses Intro läuft und so, da ist man schon so, boah, das ist geil. Nice. Es ist so, es ist so richtig so, es hat richtig so L.A. weil, also es ist einfach nice. Es ist einfach richtig nice.
Ja, man fühlt sich halt direkt so wieder in dem, im 70er, 80er Jahre Fernsehen gefangen. Und das haben sie wirklich extrem gut hinbekommen. Entwickelt und geschrieben ist die Serie von Max Bornstein und Jim Hecht wahrscheinlich dann ausgesprochen. Jim Bornstein hatte bis dato eigentlich vor allem die Kong- und Godzilla-Filme mitgeschrieben, also den King Kong Skull Island-Film, den Godzilla-Film, aber auch dann vor allem Kong vs. Godzilla-Film. Also hat sich einfach viel mit ganz, was ganz anderem, sag ich mal, mit einem etwas größeren Basketball-Match beschäftigt. Und Jim Hecht kommt eigentlich aus dem Animationssektor, hat vor allem viel für Ice Age und früher für Cosmo und Wanda, so eine Cartoon-Serie geschrieben. Mhm. Also ein bisschen komisch, dass die da jetzt, oder faszinierend, dass die da sich dann so ein großes Skript, so eine große Geschichte genommen haben, aber das hat man ja öfter. Mhm. Produziert ist das Ganze von Adam McKay, beziehungsweise von dessen Produktionsfirma Hyper Object Industries. Mhm. Und Adam McKay ist ja die letzten Jahre bekannt geworden, oder das letzte Jahrzehnt bekannt geworden. Erstmal durch ganz viele Komödien, die wir lieben
Anchorman
und schätzen.
Zum Beispiel.
Anchorman hat er gemacht, er hat Stiefbrüder gemacht, er hat Ricky Bobby gemacht. Stiefbrüder für mich einer der lustigsten Filme der Welt. Hat dann aber später auch diese ganzen großen Filme gemacht, wie The Big Short, Vice, Der zweite Mann. Und dann jetzt vor allem letztes Jahr ein zum Jahresschluss nochmal ein großer Aufreger, Don't Look Up, eine Netflix-Produktion, die er verantwortet hat, wo er jetzt auch mit mehreren Oscars nominiert war. Bekommen hat er, glaube ich, keinen. Aber er war auf jeden Fall ein großes Thema und hat eine eigene Handschrift.
Ja, voll.
Weil er immer wahnsinnig viele Promis in seine Filme reinhaut. Also hat man einen riesen Cast. Hat aber auch eine sehr schnelle Erzählung, viel Ironie, dann auch immer so Sex und Gewalt sind da vertreten und Adam McKay hat schon eine Handschrift, die meiner Meinung nach sich jetzt quasi perfekt fusioniert mit diesem Winning-Time-Ding, weil hier all das aufeinander trifft. Du hast diese besondere Machart, du hast auch dadurch, dass die 70er sind und er hat ja immer noch so eine Kamera, das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, die immer noch mal so einen anderen Filter drauf hat, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob es ein Filter ist oder ob es wirklich die Originalkamera ist und die hat einfach diese Streifen links und rechts und die ist ja manchmal noch so, die macht so ein ganz unruhiges Bild und ist manchmal wie so ein Auge, das in den Raum reinschaut. Ja. Also die nimmt manchmal so ganz komische Details auf, die nicht unbedingt zur Szene beitragen, sondern die einfach immer noch so eine Unruhe reinbringen.
Das wird manchmal so überlegt, so wie ein Overlay, weißt du, das ist manchmal auch so drin, so dass man irgendwie so eine, das absurd, also wirklich, das hat so zwei, drei Kniffe drin in der Filmart, die ich echt interessant finde, die ich auch jetzt nicht zuordnen kann, wo ich die schon mal gesehen habe.
Ich glaube tatsächlich, dass man das in den 70ern schon öfter gemacht hat. Diese unruhigen kleinen Kamerafahrten, die dann noch so ganz komisches Filmmaterial reinballern. Aber diesem Element bedient er sich ja ganz oft und es wirkt ja immer so ein bisschen wie das Auge der Protagonisten, das gerade durch den Raum fährt und noch irgendein komisches Detail aufspäht. Und das kennt man ja. Man unterhält sich vielleicht etwas ernster, guckt aber in der Ecke irgendwie in sich noch ein Eichhörnchen anders am Fenster hockt oder sowas und nimmt das so halt, weil man eigentlich im Kopf woanders ist, aber nimmt das noch so halb wahr. Und diese Kamera macht das immer wieder. Und dadurch hat die Serie aber einen ganz anderen besonderen Macher. Und dadurch, dass es halt auch Soundtrack-mäßig und bildmäßig so krass End-70er ist, kommt halt die, man hat nie das Gefühl, man ist in einer anderen Zeit. Also man muss sich immer wieder ganz kurz auf die Backe hauen und sagt so, das ist ja jetzt gedreht. Das ist ja gar nicht in den 70ern gedreht. Und das finde ich total krass, weil es ganz wenige Sachen gibt, die dich rausbringen. Es gibt ja einmal so eine Zeichentrick-Animation drin, wo man nochmal Magic Johnsons Gedanken irgendwie erklärt. Und dann gibt es ab und zu mal so kleine Animationen, wenn dieser Trainer diesen Plan aufmalt, wo dann dieses Bild so ausbricht an den Seiten. Aber ansonsten hat man ja eigentlich nie das Gefühl, dass man hier was Modernes guckt. Man weiß das nur, weil das Schauspieler sind aus unserer Zeit und weil wir wissen, das ist jetzt rausgekommen. Ja, aber also von der Machart ist es schon super interessant und wie du schon richtig sagst, es ist total geil, dass man sich dafür entschieden hat, nicht zu sagen so, wir nehmen zwar eine Serie aus der Zeit oder ein Thema aus der Zeit, erzählen es aber, sage ich mal, jetzt wie Better Call Saul, sondern wir machen das so, wie man damals Serien und Filme gemacht hat. Und das ist halt, das macht es eh schon mal sehr, sehr special, weil ich mich nicht erinnern kann, weil ich das in den letzten Jahren so richtig im großen, großen Stil gesehen habe. Tarantino hat sowas immer mal gemacht bei seinen Filmen, ne? Also gerade hier bei den Grindhouse-Sachen, aber ansonsten ist das im großen Mainstream die letzten Jahre weniger vorgekommen.
Ich würde ganz gerne noch zu Adam McKay eine Sache sagen, und zwar habe ich gelesen, dass, also ich meine, wir beide lieben John C. Reilly, brauchen wir überhaupt nichts dazu sagen, aber gleichzeitig, by the way, Alter, mir hat hier jemand was zu trinken hingestellt und ich trinke das jetzt schon die ganze Zeit, ich denke mir, was ist eigentlich mit mir los, ich habe das Gefühl, irgendwas ist anders mit mir, das ist so ein CBD-Drink, merke ich jetzt, den habe ich mir jetzt so drei Viertels auf nüchternen Magen reingeschüttet, das kann also sein, dass ich irgendwann anfange zu lallen oder so, ich weiß überhaupt, das ist irgend so was Französisch, ich sehe nur, da steht überall chilled, CBD 420 und so, nur so Sachen steht. Chilling, keep, 420. keep chilling steht da überall drauf. Ich merke so langsam.
The 420, Chris.
ich weiß gar nicht, warum ich das hier habe. Auf jeden Fall muss man halt dazu sagen, also wir lieben beide natürlich John C. Reilly, aber wir lieben natürlich vor allem auch Will Ferrell. Und Will Ferrell ist ein sehr guter Freund von Adam McKay. Und dass ihm John C. Reilly vor die Nase gesetzt wurde als Hauptrolle in dieser Serie, hat ihn wohl so verärgert, dass er die Freundschaft gekündigt hat zu Adam McKay. Das habe ich noch gelesen. Das fand ich dann schon doch sehr, 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 sehr krass, oder?
Ja, voll.
Ja. Ja, da sieht man aber auch natürlich, was das für eine, was die Serie wahrscheinlich für einen Buzz hatte für die, weil die genau wussten, es ist natürlich schon ein geiles Setting, über die Lakers diese Erfolgsgeschichte zu erzählen. Jerry Buss ist natürlich, also man muss halt dazu sagen, ich habe absolut, also generell großartige Charaktere spielen da drin mit. Ich glaube, das sind alles natürlich, dass das alles so Sportsmen sind, sind die auch so geil exzentrisch darzustellen. Kannst du dich noch dran erinnern, wie dieser, ich glaube Jerry West heißt er, auf dem Golfplatz vorgestellt wurde, wo er Gründe aufzählt, warum Magic Johnson nicht zu den Lakers passt?
Ja, ja.
So groß, das fand ich geil, weil also zu groß für einen Basketballspieler und he smiles too much.
Ja, 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 den kann man nicht ernst nehmen und so.
Ja, das fand ich extrem witzig. Dann muss man dazu sagen, also John C. Reilly sieht unfassbar aus als Jerry Buss, also wirklich unfassbar. Und was ich auch noch großartig finde, Adrian Brody sieht so verkleidet aus, Max. Ich glaube, also er sieht einfach, das ist der aufgeklebteste Schnurrbart, den ich je gesehen habe. Und ich weiß, ich bin mir zu 900% sicher, dass Adam McKay gesagt hat, ich will das genauso.
Aber das liegt auch daran, dass, welche Rolle spielt der? Spielt der Pat Riley?
Ja, ne?
Er spielt Pat Riley. Und Pat Riley sah in den 70ern genau so aus.
Ach ja, okay.
Ich habe mir nochmal Bilder angeguckt und das ist tatsächlich, auch Pat Riley sieht aus, als wäre sein Bart aufgeklebt.
Okay, warte.
Also das ist tatsächlich.
Ja, das muss ich mir angucken, das muss ich auch nochmal gucken.
Ich habe mir das angeguckt und war so, ja. Also,
ja, okay, gut.
Adam Brody sieht wirklich schon sehr krass aus wie Pat Riley.
Oh, das ist ja großartig, ey, wie der aussieht. Herrlich, herrlich. Oh, Alter, der sieht richtig krass so aus.
Ja,
okay,
ja,
gut. Adam Brody übrigens Sexiest Man Alive, ne? Hast du es irgendwie mitbekommen?
Immer noch, das ist doch schon ein bisschen her,
oder? Ah,
dann
ist es vielleicht schon ein bisschen her. Naja, auf jeden Fall ein großartiger Cast, meiner Meinung nach. Auch, ey, Jason Clarke als Jerry West, ich finde, das ist eine unfassbar geile Rolle. Als ich dann noch Jason Siegel gesehen habe, der dann der Co-Trainer wird von Jack McKinney. Ich
habe mich so gefreut, Jason Siegel mal wieder zu sehen.
Ja, also war auch eine geile Introduction, wie er direkt erstmal jemanden so auf den Kopf geknutscht hat. Und ist dir aufgefallen, dass die Lady aus Love, aus dieser Serie, die wir früher geschaut haben, das...
Ja, ja.
Ja, okay. Weil das ist mir voll spät. Ich dachte mir die ganze Zeit, die kenne ich irgendwoher.
Und die Frau von Pat Riley. Ja, das ist eh ein cooler Cast. Ich meine, wir können jetzt nicht mal alle... Ich habe jetzt drei Stück von uns rausgenommen, nämlich Jerry Buss, Jerry West und Magic Johnson. Mhm. Weil das, sage ich mal, so die drei Hauptfiguren sind in den ersten paar Folgen, wo man sich dran festhangeln kann. Aber der Cast ist generell gut. Adam Brody, wie gesagt, Jason Siegel. Dann ist noch Gabby Hoffman dabei. Die mag ich auch sehr gern. Die kennt man noch aus Mein Onkel Buck und auch später ganz viele Sachen gemacht. Sally Field liebe ich schon, seit ich klein bin, aus Mrs. Doubtfire und so. Dann noch Hadley Robinson aus diesem ganz mysteriösen Film, den wir mal geguckt haben. Dieser, wo die ganze Zeit durch den Schnee fahren, der so mysteriös war. der so ganz kryptisch war. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist lange her. Einfach vor ein paar Jahren besprochen. Naja, auf jeden Fall viele gute SchauspielerInnen dabei und auch viele junge Leute.
Ja.
Also ganz viele Leute, die da relativ große Rollen haben. Die haben vorher noch gar nichts viel gemacht und nur wirklich kleine Sachen. Aber irgendwie wirkt das alles von vorne bis hinten wahnsinnig, wahnsinnig stimmig, meiner Meinung nach. Das ist echt ein sehr, sehr guter Cast. Ja, Jerry Buss. Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, ich liebe John C. Reilly. Und was ich an John C. Reilly schon immer krass fand, John C. Reilly hat schon immer sau viel saudämliche Komödien gemacht. Also ganz viel, was Adam McKay produziert hat, hat John C. Reilly schon mitgespielt. Hat dann aber auch damals schon so, also vor 20 Jahren so Sachen gemacht wie Gangs of New York.
Ja, ey, das wusste ich gar nicht. Das habe ich in deinem Briefing, was du mir geschickt hast, nochmal gelesen, dass du bei Gangs of New York mitgespielt hat.
Ja, ja. Der ist immer so, der hat immer schon diesen Spagat gekonnt zwischen, ich spiele in so Quatschfilmen mit, ja, aber ich kann dann auch bei Gangs of New York einen harten Motherfucker spielen oder spiele dann bei Chicago mit oder dann auch später bei Stan und Ollie. Also der hat eigentlich das schon immer ganz gut gekonnt und hier vermischt sich das ja eigentlich, weil hier ist er ja irgendwie guter Schauspieler, aber auch irgendwie funny, witzig. Ja.
Trifft sehr gut. Also er hat natürlich eine wahnsinnig krasse Rolle, denn er muss irgendwie auch immer so ein Alpha-Tier sein. Trotzdem ist er natürlich auch ein absoluter Playboy und Lebemann. Also man sieht ihn ja irgendwie nie mit halb zugeknöpftem Hemd. Das ist immer bis kurz vor Bauchnabel offen. Er ist so geil rot-braun gebrannt, finde ich. Er hat auch so einen ganz geilen Teint. Dann hat er immer so tiefe Sonnenbrillen, die über seine Augenpolster gehen, extra auf. Also dann kämmt er sich immer so auch so geil, es wird auch einmal so kurz erklärt, er hat immer so geile Metaphern aufs Leben. Und die erklärt er immer an so Sachen an sich, also zum Beispiel einmal das, wenn er so die Haare sich nach vorne kämmt, so. Dann, was ich auch großartig finde, ist diese Airplane-Metapher, wenn er mit seiner Tochter fährt und sagt, aber wir haben doch gar kein Geld. Und dann sagt er so, naja gut, aber siehst du das Flugzeug da oben?
Ja.
Und dann hat er gemeint so, eigentlich fällt ein Flugzeug nur, aber du kriegst keine Tickets verkauft. Aber wenn du nie Angst hast zu fallen, dann kommst du auch nicht an dein Ziel. Und das ist so eine krasse Metapher, wie er das. Also,
ja, voll.
Also das funktioniert richtig gut, finde ich. Das mag ich sehr, sehr gerne. Also der hat auch schon so eine kleine. Er wirkt die ganze Zeit, als wüsste er ganz genau, dass er es hinbekommt. Und das sind so Leute, das sind entweder Hochstapler.
Ja.
Oder Leute, die es wirklich hinbekommen am Ende. Das waren auch schon immer so Leute, die dann auch so Guru-mäßig waren, wo sich Leute gerne denen angeschlossen haben. Also da denke ich an so jemanden wie diesen Typen vom Königreich Deutschland. Der hat auch schon die ganze Zeit diesen Blick drauf von wegen, Leute, das wird hier klappen, vertraut mir mal. Und Jerry Buss versprüht auch diese Aura von, ich mach das hier, ich krieg das hier hin, ich mach das auf meine Weise und dann wird dieser Laden hier mal ein bisschen aufpoliert. Wir bringen hier so ein bisschen das, was L.A. auch widerspiegelt, also die Club-Szene und so weiter und all dieses ganze L.A.-Feeling, das bringen wir hier rein in unseren, in unser ich weiß gar nicht, The Forum heißt es, glaube ich, ne? In unser Forum. Das bringen wir hier rein und das müssen auch die Lakers sein. Da gibt es dann auch so geile Meetings von hier Claire Roth, also Gaby Hoffman, die dann so Sachen immer wieder abwirkt, wie jemand so sagt, so, ey, wir sind die Ducks und dann haben die so einen kleinen Schnabel und so. Ist schon sehr, sehr gut.
Der Typ, der diesen Schnabel trägt, sieht im Übrigen einfach aus wie der Live.
Ja, stimmt, ja, da ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Das stimmt wirklich. Also da muss man sagen, das ist natürlich geil, weil die so in so einer Aufbruchsstimmung waren von wegen, ey, es hat jetzt wieder nicht geklappt mit dem Titel. Man muss auch sagen, Kareem Abdul-Jabbar war schon echt in die Jahre gekommen und man war so, ey, der ist jetzt 32, da endet auch so meine Basketballkarriere, ne, so langsam. Also das ist so, das ist schon so langsam durch gewesen, das Thema für viele. Und dann hat er gesagt, okay, wir bringen jetzt hier einen neuen Drive rein mit einem sehr, 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 sehr emotionalen Jerry West die ganze Zeit. dem man das auch so richtig, also das ist auch so geil, weil der so sagt so, ey, mich verfolgt das in meinen Albträumen, ich habe nie diesen Titel gewonnen. Das ist schon krass, ne? Also da hängt schon auch, da merkt man richtig, da sind richtig Emotionen mit dem Spiel und überall, über allem schwebt halt dieser Jerry Buss, ich sag mal, der so ein bisschen so zu, also nicht Zuhälter-Vibes, aber so ein bisschen Rudi Assauer-Vibes auch hat, wie er da drin rumläuft, die ganze Zeit so Zigarre rauchend irgendwie und sich auch mit dieses Abgemännere in diesen Situationen, mit diesem Typen von den Celtics, wo er sich zum Essen trifft, der dem einen Spruch nach dem nächsten drückt und so, man ist so, Alter, das ist schon, das finde ich schon richtig gut. Also das, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen John C. Reilly finde ich auch meiner Meinung nach top besetzt. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie wäre es mit Will Ferrell gewesen. Und es wäre natürlich in den lustigen Szenen wahrscheinlich super witzig gewesen. Aber ich habe dann, glaube ich, ich freue mich über John C. Reilly, weil es gibt diese ernsten und auch ein bisschen traurigen Szenen, dann nehme ich Will Ferrell immer nicht so ernst. Das weiß ich, weil ich den auch traurig lustig finde. Und deswegen glaube ich, John C. Reilly am Ende wahrscheinlich wirklich der bessere Mann für diese Rolle gewesen.
Ja, aber trotzdem auch eine mutige Entscheidung, ne? Weil da dann doch irgendwie mehr Comedian ist als normal. Also ich finde, ja, der mischt das gut, der hat die richtige Fresse dafür, der spielt das gut, also allein dieser ganze Einstieg, wenn er da mit dieser Frau im Bett liegt und sagt, vergleicht dann irgendwie Basketball mit Sex und dann läuft er durch diese Playboy-Menschen und da wird ja auch die ganze Zeit, er bricht ja auch die ganze Zeit die vierte Wand, er redet ja ganz viel mit uns. Ja. Das machen nicht alle Figuren in der Serie, aber Magic Johnson macht das auch noch oft, dass er einfach mal auch aus der Kamera in die Kamera guckt und so uns kurz zublinzelt. Was ich irre finde. Und John C. Reilly macht das auch die ganze Zeit. Also Jerry Buss, das ist irgendwie erklärt uns sehr, sehr viel und nimmt uns ein bisschen mit auf die Reise. Das Interessante ist, weil du das ja gerade gesagt hast, der hat so ein bisschen so, könnte auch so ein Hochstapler sein. Das Interessante ist, man weiß ja die ganze Zeit, dass die Geschichte gut ausgeht. Mhm. Also wenn man nicht gepennt hat, dann weiß man ja, okay, die Lakers wurden wirklich erfolgreich. Ja. Und wenn nicht, kann man auch den einen Satz googeln. Und weiß, dass es ja alles so aufgeht, wie er sich das vorgestellt hat. Aber man guckt ihm die ganze Zeit zu und sagt so, wie hast du es denn hingekriegt, du kleiner Betrüger? Weil er schon irgendwie so hat schon auch ein bisschen was, ist auch ein bisschen shady. Mhm. So zwischen seiner ganzen, also er ist irgendwie ein guter, aber man merkt ja auch, er kommt nicht so richtig aus seiner Haut. Er ist zwar irgendwie so ein lieber Kerl, also er liebt ja seine Family, beziehungsweise seine Kids, aber hat auch das alles verkackt, weil er halt viel zu triebgesteuert ist und weil er halt viel zu viel einfach mit schönen jungen Frauen geschlafen hat, was ihm ja nicht übel nehmen kann. Aber er hat halt einfach sein Playboy-Menschenleben halt einfach doll ausgelebt und deswegen, also ihm schlagen da immer so zwei Herzen, dann will er irgendwie mit allen, irgendwie will er mit gut sein, er kann aber auch wahnsinnig auf den Tisch hauen. Also wenn er da Jerry West am Anfang der dritten Folge zusammenfaltet, alter Vater, wo dann auch der großmäulige, cholerische Jerry West mal ganz kurz einknickt, ist wirklich so, fuck off, fuck Jerry Buss. Kriegt er alles gut hin. John C. Reilly kriegt alle Emotionen sehr glaubwürdig und gut hin. Mhm. Und das ist ein krasser Spagat, den er da geht, weil das ist schon eine vielschichtige, nicht sehr einseitige Rolle, die er da spielt. Die ist schon sehr, sehr dolle erzählt und sehr vielschichtig. Und das musst du auch tragen können als Schauspieler. Und das macht er sehr gut.
Mhm. Ja. Ja, voll. Bin ich total bei dir. Können wir ja mal ein bisschen über die Hauptfigur reden, wenn du Bock hast, über Magic Johnson, also gespielt von Quincy Assayer. Und was hältst du von dem? Also ich finde den einfach nur charming as fuck.
Das ist sein Debüt. Also das ist das Erste, was er so im großen Stil gemacht hat. Deswegen finde ich das immer schon mal beeindruckend. War ja auch für mich bei Licorice Pizza so, wo man sagte so, ach, das ist für beide der erste Film. Nicht schlecht. Habe ich da jetzt auch wieder so bei ihm. Ich glaube, dass er, wenn man es auch so Bildmaterial vergleicht von Magic Johnson aus der Zeit, dass er das alles gefressen hat. Er hat das wirklich komplett inhaliert. Und der ist charming ohne Ende. Ja. Also ich glaube, Magic Johnson hat aber auch so viele Charaktereigenschaften, die irgendwie zusammenkommen. Auf der einen Seite ist er natürlich charming und auch ein Family Boy. Mhm. Dann hat er aber fast das gleiche Problem wie Jerry Buss. Er ist wahnsinnig triebgesteuert. Mhm. Dann kommt er auch noch da, nicht nur der ist triebgesteuert, sondern der ist auch so unkontrolliert triebgesteuert. Ich meine, das ist ja das, was ihm dann auch später zum Verhängnis wird. Wir sehen ja auch tatsächlich, und damit fängt die Serie an, das finde ich krass. Und da weiß ich auch nicht, wie gut ich es finde oder wie schlecht ich es finde. Das ist die erste Szene, die wir sehen, ist ja die AIDS-Diagnose 91 im November. Das ist ja das Erste, was wir sehen, bevor wir den Sprung in die 70er machen.
Ah.
Aber das ist ja das Erste, was wir mit Magic Johnson sehen, als die Serie startet, ist, wir sehen einen Jungen, der in einem Wartezimmer sitzt, der Gameboy spielt. Das heißt, wir sind in den 90ern. Dann kommt wird das Datum eingeblendet, der 5. November. Und das ist der Tag, an dem Magic Johnson seine AIDS-Diagnose bekommen hat. 5. November 91. Mhm. Und damit startet die Serie. Also wir kriegen den ganz düsteren Einstieg, weil das ist ja das, was über Magic Johnson immer so geschwebt hat. Der war über ein Jahrzehnt das Aushängeschild der Lakers, aber dann kam halt der ganz große Fail. Und ja, das wird hier aber auch schon alles angesteuert. Ja, es gibt ja diese Szene, wenn sie draußen vor dem Club stehen, wo dann dieser Pimp kommt und ihm seine Karte gibt und dann sagt sein Betreuer da irgendwie so, du hast eine Menge zu verlieren, aber die nicht. So. Und dann merkt man, aber dann geht er ja auf diese Party, weil er dann keinen Bock hat auf diesen Kinofilm und hat er ja schon irgendwie seine ersten Sex-Eskapaden und sowas. Das ist auch so eine sehr, ja, der ist sehr durchwachsen als Figur. Mm. Du merkst halt auch so, der hat halt so dieses, was uns ja auch, sag ich mal, in unserem musikalischen Werdegang immer wieder um den Weg gelaufen ist. Der weiß halt, er ist der hottest Shit. Also er wird halt irgendwie ultra krass gehandelt, hat halt da irgendwie die Jerry Bird Mannschaft platt gemacht, Larry Bird Mannschaft, Entschuldigung, Bird, ja. Hat da irgendwie die Larry Bird Mannschaft in den College Finals platt gemacht, wird da schon als hottes Shit gehandelt, kommt dann in diesen Draft rein und der ist natürlich auch ein bisschen, er hat Höhenflug, mhm. Er hat einen absoluten Höhenflug. Hat zwar seine Cook, die er irgendwie mag, mit der er so eine komische On-Off-Beziehung führt, weiß aber auch, dass er einfach irgendwie jetzt erstmal die nächste Zeit rumvögeln will, behauptet sich vor Spielern, spielt er sich wahnsinnig auf, kriegt dann aber zum Beispiel immer richtig doll auf die Fresse.
Das ist so eine harte Szene, das muss man mal ganz kurz sagen, diese Szene auf dieser All-White-Party, wo Norm sagt, ich muss erstmal meinen Fuchs ausziehen. und dann macht er, also das muss man wirklich sagen, der vernichtet den ja. Und also das ist so, was, und diese so Szenen gibt es 2-3 Mal. Die gibt es auch noch einmal, wo Magic Johnson quasi den neuen Freund von Cook so, also das ist ja wirklich eine Demütigung und das muss man sagen, das geht schon in den Bereich, also das ist ja schon, das ist schon, das ist psychologischer Missbrauch. Also wie er dem Bescheid sagt, dass diese Cook zu ihm gehört und nicht zu ihm. Das ist schon richtig krass. Und wie gesagt, diese gleiche Szene gibt es ja dann auch nochmal, wie Norm ihm sagt, so dass der Platz des Point Guards ihm gehört und nicht ihm. Und dass er doch nochmal ein Jahr aufs College gehen soll. Das ist schon hart. Das ist schon krass.
Ja, also man merkt halt, das ist total interessant, weil man den nicht nur sagt, so der ist die ganze Zeit auf dem aufsteigenden Ast, sondern er kriegt halt, wie du richtig sagst, an allen Ecken und Enden noch aufs Maul. Mhm. Privater Natur, beruflicher Natur, also dieses Basis. Ich meine, er freundet sich ja dann mit Norm an.
Mhm.
Norm sagt ihm, er holt ihn ja dann irgendwann seinen Store, zieht ihn dann an. Die fahren ja dann noch zusammen zu diesem Camp in der 4. Folge, ins Trainingscamp. Aber der muss da schon... Nee,
die fahren nicht zusammen, Max. Das ist auch wieder so Adam McKay-mäßig. Man denkt, die fahren zusammen und am Ende gibt es diese eine Szene, wo man sieht, dass Magic Johnson in die Kamera zwinkert und da sitzt er aber neben seiner Lady, die ihn fährt, weil die ist doch dann auch noch mit im Camp und geht und sagt so, soll ich nicht da bleiben? Und sagt er, nee, no girls. Wo aber diese ganzen Mädels sich am Pool regeln. Also das ist auch so eine, das fand ich auch so interessant, weil ich dachte, ach krass, die fahren zusammen dahin und dann wurde das aber ganz am Schluss aufgelöst, dass sie nicht zusammengefahren sind, weil man hat ja alle nur dabei gesehen, wie sie Radio hören, Kareem Abdul-Jabbar, wie im Radio hört, dass er zu alt ist, die Medien auch so super hart mit ihm sind, aber ja, so ist es halt, also die Lakers sind so ein bisschen, alle sind sich nicht einig, was passiert mit den Lakers, dieser Magic Johnson, von dem man nicht weiß, was er bringt, Jerry Buss, dieser verrückte Zuhälter, der jetzt auf Typ, also er ist ja kein Zuhälter, aber dieser Zuhälter Playboy da, der jetzt irgendwie diesen Laden führt und Kareem Abdul-Jabbar, ein in die Jahre gekommener Altstar, dem man es irgendwie nicht mehr so richtig zutraut, da nochmal was zu reißen. Und noch dazu haben die gerade eben ihren Trainer verloren, Jerry West, der hingeschmissen hat 3 Wochen vom ersten Trainingscamp und ein ehemaliger Co-Trainer, der noch nie eine Mannschaft mit solchen Stars geführt hat, kommt zum Team, ganz kurz am Anfang des Camps, also das ist wirklich der erste Moment, wo die sich sehen, Länder, die kennen, wo ich mir auch denke, ey krass, die fahren so in die wunderschönste Sonne und dann gehen die so in die Halle zum Trainieren. Das habe ich und gehen nachts joggen. Da war ich so, hä? Aber naja, so ist es halt. Palm Springs hängen die ja dann ab. Aber das ist schon so eine Situation, die wissen alle nicht so richtig, wo es hingeht. Und John C. Reilly bekommt auch noch irgendwie eine Horrornachricht gesagt bezüglich seiner Zahlen. Also es steht für jeden eine Menge auf dem Spiel.
Mhm. Ja, und da sind wir dann auch ausgestiegen. Es war die vierte von insgesamt 10 Folgen. Das haben wir jetzt geguckt. Und man wird auf jeden Fall, also ich werde das auf jeden Fall weitergucken.
Ja.
Weil ich das wirklich sau gut erzählt und sau spannend finde. Und weil es so eine Serie, die so gemacht ist, schon lange nicht mehr gab. So, und weil hier die Handschrift von Adam McKay, beziehungsweise eher seiner Produktionsfirma, er hat ja nur Executive gemacht, aber sau gut draufpasst und weil man allen einfach gerne zuguckt und weil so diese Mischung aus, man weiß, dass es, ich glaube, das ist das, was auch Adam McKay oft ausmacht, auch bei, vor allem halt bei Vice oder so, dass man so, der nimmt sich gerne so Dinge, die auf real, also nimmt sich so ein reales Event und inszeniert das so geil Entertainment-mäßig. Mm. Und da bietet sich natürlich so ein Entertainment-Produkt wie Basketball mit solchen großen Namen, vor allem wie halt Magic Johnson, so gut an, das so richtig geil zu machen. Und ja, diese Beobachtung, auch wenn dann es erstmal heißt, so ja, wir müssen das Spiel, also der endet ja, glaube ich, die vierte Folge mit, wenn dann so seine Tochter, Jeannie, die ist ja auch so ein bisschen, bringt sich da auch mit ins Team und bringt ja auch Ideen mit ein. Rossmann hat erstmal gar keinen Bock auf sie, aber dann nach und nach ergaunert sie sich da so ein bisschen so einen Status. Und ja, wenn man ja jetzt merkt, okay, da wird halt Basketball als Entertainment-Produkt erfunden, was ich vorhin schon meinte, das merkt man dann halt auch, das kommt dann immer mehr auf. Und diese ganzen Legenden, aber auch einfach mal so Unsicherheiten zu sehen, ja, so Magic Johnson, wie er da immer irgendwie Kareem Abdul-Jabbar immer diesen Orange Juice bringt morgens und so. Und sich da irgendwie.
Ja.
Und die Zeitung gesagt, ja. Also hier ist die New York Times. No, I meant the newspaper. Und das ist so geil, ey. Das ist irgendwie schön zu gucken.
Ich muss noch eine Sache sagen. Und zwar, ich finde, dass in der vierten Folge hat die Serie für mich nochmal so einen extra Buzz bekommen. Ich fand es ja vorher schon geil, ich habe es vorher schon sehr gerne geschaut, aber ich finde Tracy Letts und Jason Siegel bringen da nochmal so eine, ich finde, also der neue Coach, der ist so super ernst und super straight und das finde ich irgendwie geil, das finde ich, der Typ bringt nochmal richtig so, der macht so ein bisschen die gute Laune kaputt und das finde ich geil und Jason Siegel ist halt nochmal auch so der nächste Dazzi, der da irgendwie dabei ist und das finde ich auch nochmal geil, also ich finde, da werden jetzt auch nochmal richtig geile neue Leute introduced, ich glaube Adrian Brody wird jetzt auch immer mehr, weil Pat Riley war ja eine große Figur dann noch bei den Lakers. Deswegen, ich denke, da wird von dem wird auch noch mehr kommen. Das finde ich richtig, richtig gut. Bin sehr gespannt.
Diese Pat Riley-Szene, wenn er introduced wird, beziehungsweise nicht, wenn er introduced wird, aber wenn man so merkt, so wenn er sagt, was er für einen Status hat.
Ja.
Und die Jungs sind so, wir kennen dich doch, du hast doch damals da und da gespielt. Und dann so, ja, und jetzt mache ich hier Account Management und bla bla. Und dann immer so diese Störer reinkommen. Loser.
Und auch der zweite Loser ist so ein bisschen zu kurz.
Ja, so ganz kurz. Also Loser. Nochmal so, wir sind aufblitzen. Ja, ja. Genial.
Ey, da waren schon echt sehr, sehr gute Sachen dabei. Also ich finde jetzt, wie gesagt, die vierte Folge, die hat mich nochmal richtig angezündet. Ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Und ich glaube, wie gesagt, ich war am Anfang echt so, oh Mann, jetzt muss ich in meinem Urlaub was gucken. Aber okay, es ist halt auch mein Job. Und dann gucke ich das so und bin so, Alter, okay, ich find's richtig geil und war auch richtig gehypt, heute mit dir darüber zu reden. Ich find's super. Ich freu mich total, dass es dir genauso gut gefällt wie mir, weil also du bist ja jetzt niemand, der Basketball gespielt hat oder ich glaube auch nicht viel Basketball geschaut hat. Bei dir läuft alles nur über diese popkulturellen Referenzen. Da gibt's bei Basketball genug, Gott sei Dank. Ich glaube, die Lakers, durch die Farben, durch die Stadt, in der die sind, diese Namen Magic Johnson, keine Ahnung, also es ist schon auch krass. Es ist schon wirklich, perfekt, alles. Und es ist eine geile Serie. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich glaube, ich habe jeden hier schon im Haus damit genervt. Also ich glaube, hier werden alle sich diese Serie angucken, jetzt wenn die online ist. Und das führt mich zu meiner Frage, Max, ab wann kann man die eigentlich bei Sky gucken?
Also die Folge erscheint ja am Montag, den 25. April und auch heute geht's dann los im wöchentlichen Rhythmus.
Okay, ernsthaft.
In Staaten sind sie schon ein bisschen weiter, auch noch nicht durch. Ja. Ich glaube, da lief jetzt gerade die siebte. Aber genau, wir sind ein paar Wochen hinten dran, aber nicht viel.
Okay, krass. Ja. Super, dann, also ich glaube, es ist alles gesagt zu dieser Serie. Herrlich, Leute, Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Ja, zieht euch rein bei Sky und wenn ihr noch...
Dynasty.
Wie heißt es denn?
Dynasty.
Hab ich Dynasty gesagt?
Du hast Dynasty gesagt.
Ach, das heißt ja Dynasty, stimmt.
Das ist wieder ganz, steht so im Skript, das musst du bitte so aussprechen.
Okay, dann sag ich es nochmal, ja?
Dynasty.
Dynasty. Ey, Alter, ich bin so high. Darf ich das sagen? Ja, ne? Dieses CBD-Zeug, da ist ja alles rausgeholt, glaube ich. Aber ich bin so, also da steht ja überall Keep Chilling drauf. Und ich sag dir was, ich bin richtig gechillt. Ich bin richtig gechillt.
Guck mal an.
Ach, du heiliges Lieschen. Mein lieber Freund, du.
Ja, schön. Kannst du importieren.
Ja.
Dann bringst du mal eine Palette mit, dann können wir uns mal, machen wir nochmal einen richtigen 420-Nachmittag. Hey, Chrissy, wir gucken jetzt mal Half-Baked.
Ja, genau. Next Friday. Danke übrigens an alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Max hat mir was ganz, ganz Tolles geschenkt. Übrigens auch eine super Videogrußbotschaft mir geschickt. Wir fahren zusammen zum Kai Pardon Musical nach
Riesa.
Riesa. Wo auch immer.
Irgendwo ich dachte, hinter Leipzig.
Ich dachte, es ist Riga, wir fahren nach Lettland. Aber es ist.
Ja, das wäre auch schön.
Ja, es wäre auch schön. Es ist leider.
Nächstes Mal dann.
Nächstes Mal
dann. Kühn Pardüng spielt dann da.
Großartig, Max. Müssen wir noch irgendwas sagen?
Nö. Ja, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, was wir hoffen, wie gesagt, Sky haben wir alles vorhin schon gesagt. Der Link ist in den Shownotes. Ansonsten 7,49 erster Monat oder ganzes Jahr für 7,49 pro Monat. Ja, mehr habe ich nicht. Es war auf jeden Fall geil. Ich bin immer ganz froh, dass manchmal solche Deals kommen, weil man dann sich auch mal eine Serie reinfährt, wo man sagt so, ja, die hätte ich mir jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht angeguckt. Obwohl, da muss ich sagen, das hätte ich mir wahrscheinlich schon angeguckt, ja. Weil, ey, allein das Plakat, ne? Also dieses, wo sie den Basketball nach vorne haben, wo man Magic Johnson und Buzz stehen sieht. Ey, ich find's einfach so, es hat halt so einen geilen Vibe. Es hat so einen ansteckenden, hellen, geilen Vibe.
Ja.
Und deswegen, auch wenn man wirklich, und das ist ja immer, glaube ich, ganz wichtig, wenn man kein Basketball-Fan ist jetzt so wie Chrissy, sondern vielleicht einfach nur sich so für das Thema interessiert wie ich, die Serie funktioniert für alle wunderbar. Also sie funktioniert einfach wirklich wunderbar, ist wahnsinnig entertaining, keine Sekunde langweilig, hat ein wahnsinniges Tempo. Also man ist da nach jeder Folge wirklich durchgeschwitzt, weil so, okay, das. Tolle Arbeit, richtig gutes Ding. Sollte man gesehen haben. Wird eine der wichtigen Serien dieses Jahr, bin ich mir sehr, sehr sicher.
Und endlich mal was über die Lakers-Dynastie. So, dann will ich sagen, mach mal Feierabend, Max. Ich bin völlig...
Ah ja, klar. Chrissy, ne? Du sollst ja noch ein bisschen Urlaub
Keep
haben.
Keep chilling. So.
Keep chilling, Chrissy.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und ciao, sie.
Ciao, ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.